Liebe Fugis, es ist Samstag, der 9. Mai und wir sind zurück mit 4 Themen und 4 Stimmen. Marc, welches Thema hast du heute mitgebracht?
Markus, ich habe ein Thema für uns dabei aus der Kunstwelt, nämlich die Biennale-Affäre 2026 von Russland-Teilnahme über Proteste, Jury, Rücktritte und Pussy-Riot-Aktionen. Was haben wir sonst noch dabei, Markus?
Wir freuen uns erstmal, dass wir unsere Gastkolumnistinnen Maria Kanitz und Lukas Geck wieder begrüßen dürfen und sie diskutieren den Song und das Video Killuminati von Felix Blume aka Kollega und werden uns ihre Boss Zerstörungsmoves präsentieren. Naja, und ich spreche über das Thema, ich möchte schon sagen, das Podcast-Thema diesen Jahres, Björn Höcke im Podcast Ben Unscripted. Und dann abschließend spreche ich über KI in Hollywood. Ihr merkt, liebe Fugis, unser großes Thema ist heute in der Fugengold-Folge, wem gibt man Bühnen, warum und mit welchem Effekt? Und wir möchten einen Effekt ankündigen, weil Marc Thaddäus Süß der Faulenzer unseres Podcast-Teams ist. Er fährt schön nach Frankreich, hang loose, savoir vivre, 2 bis 99 Pastis. Und deshalb machen wir nächste Woche leider keine Folge. Ich wäre ja bereit gewesen, aber Marc lässt es sich gut gehen. Von daher sehen wir uns dann erst in 2 Wochen wieder. Aber jetzt fangen wir doch erstmal an.
Santé.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton. Mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Benjamin Bernd sucht in seinem Podcast Ben Ungeskriptet Gespräche, die dich weiterbringen, den Menschen Björn Höcke. Mit dem Ergebnis, die Folge Hashtag 291 vom 29.04.2026 wird die meistdiskutierteste und wahrscheinlich auch die am häufigsten gestreamte Podcast-Folge im Jahr 2026 sein. Stand heute bei der Aufnahme 7. Mai haben wir knapp 4 Millionen Aufrufe allein auf YouTube. Das kann man jetzt einfach schon festhalten. Aufmerksamkeit, Kontroverse, Cashflow, neue Netzwerke, neue Freundinnen und neue FollowerInnen für Ben. Die Normalisierung von Rechtsextremismus und der Faschist als netter Mann von nebenan durch Ben. PR-Triumph für Björn Höcke, dank Ben. Und dank der hitzigen Berichterstattung über dieses Medienereignis. Nur eins gerät beim ganzen Jubeln, Tosen und Toben seit der Ausstrahlung aus dem Blick. Ben findet den Menschen Höcke gar nicht. Es gibt keinen Menschen Höcke in seinem Podcast. Höcke bleibt gleich. Inkarnierte Ideologie. Das Höcke-Mensch-Experiment ist gescheitert. Dank Ben. Danke, Ben.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Ja, ich beginne mal mit der Folgenbeschreibung. Lassen wir doch Ben selber sprechen. Ich zitiere ihn. Es war das wahrscheinlich gefährlichste Gespräch, das ich je bei Unscripted geführt habe. Wenn Björn Höcke kommt, dann in Begleitung von bewaffneten Beamten des Landeskriminalamtes unter Absicherung durch die hiesige Polizei und unter dem wachen Blick mehrerer Personenschützer. Dieses Gespräch aber auch auf eine andere Art riskant. 4,5 Stunden spreche ich mit einem Mann, der auf der einen Seite großen Rückhalt aus weiten Teilen der Bevölkerung genießt und auf der anderen Seite gerne als das personifizierte Böse dargestellt wird. Ich wollte wissen, was geschieht, wenn dieser Mensch die Gelegenheit erhält, den vierfachen Familienvater, den ehemaligen Vertrauenslehrer und den liebenden Ehemann in sich zu zeigen. Denn über Höcke reden viele und das selten positiv. Mit ihm reden aber nur wenige. Doch genau das habe ich mir vorgenommen und versucht, den Menschen hinter dem Feindbild zu verstehen. Zitat Ende. Das schreibt Ben in der Folgebeschreibung und gibt der Podcast-Folge den vielsagenden Titel Ich habe mich getraut, Björn Höcke einzuladen. Und wir alle verstehen sofort, liebe Fugis, das wird nicht nur krass, der Ben, der ist krass. Ben geht über Grenzen. Ben ist widerständig. Und ihm ist Widerstand relativ egal. Denn er hat ein Ziel, das über aller Kritik steht. Er begegnet außergewöhnlichen Menschen und sucht das menschliche Antlitz und Gemüt, ja die Menschlichkeit dieser Menschen hinter der Feindseligkeit unserer Zeit, die es außergewöhnlichen Menschen so unmenschlich schwer macht, Mensch zu sein, beziehungsweise Mensch sein zu dürfen. Ben der Menschenfreund. Ben, der letzte Humanist, immerhin wenigstens einer in unserer wenig humanistischen Zeit. Und so ist es auch vollkommen einleuchtend und konsequent, dass Ben einen Menschen einlädt, der in Deutschland seit über 10 Jahren für dieses wenig humanistische Klima mitverantwortlich ist, nämlich Björn Höcke. Der Folgentext stellt aber von Anfang an klar, das ist alles nur ein Feindbild. Denn die gemeinen Feindbild-Bildnerinnen interessieren sich nicht für den Menschen Höcke, sondern machen aus dem Menschen Höcke nur eine Projektionsfläche für soziale Negativität. Marc, Fugis, ist es jetzt schon Zeit für ein Amen und ein gepriesen sei der Herr, also der Herr Bernd? Der Herr Höcke musste erst die Messe in XXL-Format halten, um am Ende des Podcasts die Bensche Heiligsprechung zu erhalten. Alles ganz normal mit dem Herrn Höcke und bei Herrn Höcke. Rassismus, Rechtsextremismus und Co. Alles ganz normal. Das darf man doch mal wieder sagen dürfen bei Ben. Natürlich kann man auch hier an eine abgewandelte Version von Klaus Lages Hit Faust auf Faust denken und sich dabei die funkelnden Augen von Ben vorstellen. Das hat natürlich nichts mit Cashflow oder Clickbaiting zu tun. Ich singe jetzt im Sinne von Ben. Ihr müsst ihn nur einmal mit meinen Augen sehen. Der absolute Höcke, ihr würdet mich verstehen. Na, 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 na. Und so weiter, ich erspare euch das. Ben dreht sich um sich selbst, spiegelt sich in Höcke und ist glücklich. Alles richtig gemacht. So ein Schlitzohr, unser Ben. Nüchtern betrachtet, die Menschwerdung von Björn Höcke als Bedingung der Möglichkeit, die AfD schlussendlich salonfähig zu machen und politisch wählbar zu machen auf allen Fronten. Das war das Ziel, das war die Idee in diesem Höcke-Mensch-Experiment bei Ben. Und da nur darum geht es mir, nur um diesen Gedanken geht es mir, Höcke zu einem Menschen zu machen und warum das auf voller Ebene gescheitert ist. Und dieser Podcast bei allem Erfolg, bei aller Diskussion, bei aller Kontroverse, hanebüchen gescheitert ist, komplett auf die Fresse gefallen ist, komplett implodiert ist. Warum ich das ganz konkret so finde, könnt ihr nächstes Jahr in meinem neuen Buch nachlesen über alternative Medien und die neue Rechte. Heute bleiben wir beim Menschlichen. Und da beginnen wir einfach mit dem Vorspann. Ihr merkt, heute wird, weil Marc nächste Woche faul ist, es ein bisschen länger werden. Aber wir wollen noch diesen 4,5 Stunden, 9,5 Stunden Reflexion hinzufügen. Fugengold heute 10,5 Stunden. Ach komm, 11. Ach komm, weil ihr seid 12 Stunden. Also, wir schauen uns diesen Vorspann an. Und der ist so dermaßen klar in seiner perfiden Art, um klarzustellen, hier bei Ben wird alles zerstört, was ein vermeintliches Feindbild von Höcke ist. Er geht rein und Höcke, also es sind Zusammenschnitte aus dem Gespräch mit Höcke. Das ist der Vorspann, ne? Und der wird dann zusammenmontiert, dass er eigentlich ein ganz klares Statement abgibt, was euch jetzt erwartet. Man könnte schon danach abschalten, aber da würde ja die Grusellust verloren gehen. Das Erste, womit man reingeht, und perfider kann man nicht starten, Höcke berichtet, nach meinen Reden sind Juden zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Höcke, ich bete für Sie. Und mit diesem Statement wird klargemacht, Höcke ist kein Antisemit. Es gibt genügend Belegstellen, die das Gegenteil belegen. Aber hier wird klargemacht, im Podcast sofort, Antisemitismus erledigt. Das Zweite ist, zwei unterschiedliche Reden von Höcke werden kurz eingeblendet. Man hört ihn stammeln. Deutschland! Das zweite Wort, AfD! Und dann O-Ton, Höcke, nichts anderes ist unsere moralische Pflicht. Und dann merken wir, Moral, Nationalismus, Patriotismus als Pflicht. Klassisches Thema, Nationalismus, Patriotismus. Höcke ist Deutschland. Höcke steht für Deutschland, genauso wie die AfD. Haken dahinter, das ist klar. Und wenn wir über Deutschland reden, reden wir über Moral, reden wir über Verpflichtung und so weiter. Ja, nächster Take, dritter Take, aneinander geschnitten. Das ging also fließend ineinander über. Und das ist etwas, was ich gerne an meine psychologischen KollegInnen weitergeben würde, die da mal professioneller drauf schauen. Er sagt, als Kind hatte ich schon das Gefühl in mir, etwas Größerem dienen zu wollen. Und Leute, der Klassiker, Individuum stellt sich in den Dienst einer Ideologie, nicht eines Ideals oder einer Gemeinschaft. Und diese externalisierte Sinnquelle ist der Ersatz für individuelle Sinnbildung. Also die Menschwerdung von Höcke als ein ideologisch werden und eine Selbstidolisierung. Ja, also er ist der Auserwählte. Er ist der Führer, den wir brauchen. Ich meine, so einfach macht's Höcke einem oft klar zu sehen, worüber er redet. Aber das ist der nächste Take gewesen. Und dann Autorität nur akzeptieren, wenn ich sie verstanden habe. Also er ist selbstbestimmt, er ist rational. Dann kommt Ben rein, gibt ihm die nächste Vorlage, sie sind der reinkarnierte Adolf Hitler. Und dann lacht er so, ich bin schon ein paar Minuten hier, haben Sie schon Schwefel gerochen? So, das nächste Thema, Nazi, abgehakt. Und dann sagt er, also auch in dem Vorspann noch, ich habe meine Frau nie geschlagen, ich habe meine Steuer nicht hinterzogen, sondern ich bin wegen eines Meinungsdeliktes vorbestraft, den es nur in diesem Land und in keinem anderen Land der Welt gibt. Und dann Ben so, wie ist das denn passiert? Naja, Meinungsfreiheit gibt's in Deutschland nicht, Thema abgehakt. Also wir können so ein neofaschistisches Bullshit-Bingo machen und wir sind hier schon fast beim Bingo, wenn wir durch den Vorspann durch sind. Und dann macht er ihm so, wo er ihm sagt, so, hier ist noch kein Schwefel. Also Höcke sagt, ist noch kein Schwefel hier und so weiter. Dann kriegt er von Ben so Teufelshörner aufgedeppt und so leuchtende Teufelsaugen in dem Moment, weil es so lustig, so spaßig ist. Und dann natürlich abgehakt, Höcke ist ein lustiger, netter, nicer Guy. Dämonisierung als das absolut Böse oder auch nur als, mit Hannah Arendt gedacht, die Banalität des Bösen ist doch Unsinn. Das ist einfach ein nice Guy from around the corner. Halt ein spezielles Kind. Mann, Gegendemonstranten, Hass gegen mich, sie wollen mich in der Luft zerreißen, sie wollen mich töten. Also nicht Höcke hasst, er ist Opfer von Hass, der auf ihn trifft. Er hat mit diesem Hass nichts zu tun, er hat das nicht ausgelöst, er wird enthumanisiert von der Masse der Gegendemonstranten, der politisch Andersdenkenden. Also auch hier Opfer, Stilisierung, Täter-Opfer-Umkehr und so weiter, ganz klassisch. Wir haben also alles hier, diese Fieberträume der AfD, der Neofaschisten haben wir hier zusammen. Und dann kommt Familie, spielt ein ganz großes Thema. Natürlich die Familie, natürlich die heteronormative Familie, natürlich eine Familie, die viele Kinder zeugt, weil da kommen wir dann zu den Urängsten. Er hat 4 Kinder, die hat er, wie er sagt, sehr schnell gemacht. Das fand ich auch eine lustige Formulierung, sehr schnell hintereinander sind die Kinder gefolgt. Ich bin da nicht tiefer in die Analyse eingestiegen. Auf jeden Fall kommt seine Familie immer dann ran, um ihm sozusagen das Wichtige zu geben, ich habe Verantwortung übernommen. Ich bin Familienvater. Ich sorge für das deutsche Volk auch mit Manpower und Womenpower. So, ja? Und ich kümmere mich um meine Familie und das hat meinem Leben eine Richtung, eine so, ne, das ist total wichtig. Und dann kommen diese Mediengeschichten, diese Gaga-Nummern, die er macht, beschreibt dann, wie fordernd das für seine Familie war, also als er bekannt geworden ist, als er so in die Kritik geraten ist und so weiter, seine Kinder sind angegangen worden in der Schule, also alles not nice, das Leben da draußen, und dann kommt er an und sagen, heute sagen alle 4, Papa, war nicht immer einfach, aber wir sind stolz auf das, was du tust. So reden Kinder uno sono aus einer Stimme. Und das finde ich das Perfide daran, finde ich, die Instrumentalisierung seiner Kinder. Und da habe ich mich gefragt, Herr Höcke, ist das deutsch? Ist das moralisch? Ist das verantwortungsvoll von jemandem, der Verantwortung übernimmt und ein Land führen möchte? Ich habe da meine Zweifel. Und dann haut Ben das nicht so. Wir sind immer noch im Vorspann, liebe Fugis. Also das ist ein Best-of, dessen was kommt. Man muss das eigentlich gar nicht mehr hören, außer ne, vielleicht noch ein paar Punkte, die ich rausstelle. Aber es ist dann erledigt damit. Dann kommt natürlich Ben, wir haben in Deutschland ungefähr 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Und dabei ist die Frage, und dann stellt Ben die Frage anschließend, wie viele von denen sind deutsch? Ben, wie viele, also das ist die logischste Frage, die ich danach stelle, ja, weil das ist auch die wichtigste Frage in dem Kontext, so, ja. Und dann sagt Höcke, ich habe Ausländer kennengelernt, die deutscher sind als Bio-Deutsche. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe keinen Reinheitsfimmel, ich bin kein Vertreter einer Rassenideologie, das waren die Nazis. Und dann, also, auch das natürlich, klar, also hier geht's nicht um Rassenlehre, hier geht's nicht ums völkische Denken, hier geht's nicht um Rassenideologie, maximale Distanz vom Nationalsozialismus, also im Neofaschisten-Bingo, zack, abgehakt, durch. Und dann sind wir fast am Ende des Vorspanns. Das ist so aus dem Ende raus. Also hier habe ich noch was vergessen aus Ihrer Sicht. Was müssen die Menschen da draußen von Ihnen noch wissen? Was würde denen helfen, sie besser zu verstehen? Und dann gibt's aus einem Redekontext, im Kontext der AfD, den Höcke mal gesagt hat, schneidet er, und das berichtet Höcke im Podcast, schneidet er wieder etwas raus und dann sagt er in dieser Rede, aber es ist so geschnitten, als ob er jetzt unmittelbar auf Ben antworten würde, wissen Sie, Sie können alles vergessen, was ich heute gesagt habe. Aber das sollen Sie mitschreiben. Das ist mein zentraler Punkt. Dann Cut und du bist im Podcast. Also im Podcast erfährst du dann die weiteren 4,5 Stunden die Wahrheit über Höcke. Die Wahrheit über den Höcke, also unfassbar perfide zusammengebaut, neofaschistisches Bullshit-Bingo, alles irgendwie abgehakt und so weiter. Und dann geht Ben rein und fängt an, hier reinzugehen. Warum hat er den Höcke eingeladen? Weil alle PolitikerInnen aus allen Parteien, die zu ihm gekommen seien, hätten eins gesagt, die AfD ist unwählbar. Und warum ist sie unwählbar? Wegen dem Höcke. Weil die sind also rechtsextrem, rechtsextremistisch, der ist der schlimmste Mensch der Welt. Das hätten sie unisono gesagt. Und das will der Ben doch entkräften. Der Ben will doch mal sehen, wer ist denn dieser Höcke? So als Mensch, so als richtiger Mensch. Weil das kann der Ben machen, und das sagt er dann auch noch, also ihr dürft euch einmal danach kräftig übergeben, weil der Podcast von Ben, also Ben Unscripted, sei die Schweiz der Podcast. Also hier würden alle hinkommen, er würde allen Gehör schenken und so weiter. Das lasse ich mal unkommentiert dastehen. Das ist mir zu low, um darauf einzugehen. Es gibt schon viel Lowness hier, aber das ist mir einfach zu low. Also er fragt sich, wer ist der als richtiger Mensch? Und natürlich ist doch allen klar, liebe Fugis, woran fehlt es denn noch? Was denken denn die AfDlerinnen, was denkt denn Höcke, woran es noch fehlt, damit man so richtig schön wählbar wird? Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft zeigt, naja, rechte, rechtsextreme, neofaschistische Positionen, warum denn nicht? Wie in der Wursttheke, kannst du ein bisschen mehr Faschismus sein? Ja, natürlich, wir sind doch in Deutschland. Kannst du ein bisschen mehr Rassismus geben? Ja, natürlich, wir sind doch in Deutschland. Das ist alles weg, aber wir brauchen das menschliche Feeling. Also es ist schon Mensch, das ist schon was Echtes, das ist schon, der glaubt das, der meint das, der verbirgt das mit seiner Ideologie, der ist auch zum Anfassen, der ist auch lustig, der ist auch sexy, weil es wird dann auch über Sexappeal gibt's in diesem Podcast, aber das erspare ich euch bis zum Schluss, ein bisschen so Cliffhanger, dass ihr dranbleibt, hier auch so, ne? Vor allem auch die Höcke-Fans unter euch da draußen, die jetzt vielleicht auch reingetroppelt sind und so weiter, wird noch spannend, der Höcke, uiuiuiui. Da bin ich rot geworden beim Podcast und ich habe es im Video gesehen, aber lassen wir das. Auf jeden Fall, es muss sozusagen genau das gemacht werden, das menschliche Antlitz, und das ist so nach der Idee noch der letzte Punkt, der hilft, um Wahlentscheidungen in die richtige rechte Ecke zu bringen. So, das ist so die ganze Idee dahinter letztlich. Und natürlich ist Ben, wie er immer sagt, also er sagt dann so, ich weiß, das wird heftigen Gegenwind geben, das ist mir aber relativ egal, denn ich merke, mir macht das unfassbar Spaß zu verstehen, wer hier vor mir sitzt. Und das ist natürlich eine grundsolide Selbsteinschätzung von Ben. Ben ist alles egal. Und weil Ben, und das gleiche gilt für Julian Reichelt ist auch alles egal. Und die Typen, denen alles egal sind, sind die wichtigsten Vertreter der alternativen Medien, um rechtsextremes, rassistisches, neofaschistisches Gedankengut unter das Volk zu bringen. Ja, ich sag bewusst, das Volk zu bringen, weil die alles machen würden. Das sind Allesverkäufer, ideologische Allesverkäufer. Hauptsache, ne, das ist so eine Win-Win-Situation. Und deshalb ist Höcke da und deshalb ist dieses, mir ist das alles relativ egal, einfach genau der Hinweis dafür, der ist nicht so locker, der ist nicht so tough, weil der ist, inszeniert sich ja auch, wenn ihr auf seine Website von Ben geht, so sah ich 2019 aus und dann war Body Transformation, dann wurde ich durchtrainiert, dann wurde ich Kämpfer, dann wurde ich, geht mal auf seine Website, also ne, ihr könnt euch da auch einladen bei Ben, der fragt nämlich, wer will Gast werden, dann füllt ihr so ein tolles Formular aus, macht das doch mal alle, flutet ihn doch mal mit Anfragen, das wäre doch was. Naja, und dann geht's rein, so, er will klüger rausgehen, als er reingegangen ist. Das ist so das Ziel. Und auf der anderen Seite sollen seine Gäste sagen, boah, das war absolut fantastisch bei ihm, weil dann würden sie ihm die Tür in deren Welt öffnen. Also ihr seht hier, das ist auch ganz unverblümte Win-Win-Situation, ja, weil was wir beim Podcast hören über Höcke, wissen wir alles über Höcke. Seine Positionen sind keine anderen, wir erfahren nichts Neues. Ja, das ist der gleiche rechtsextreme, neofaschistische Scheiß getarnt als, ich bin nett, ich bin sympathisch, ich hole alles irgendwie biografisch ein, aber es ist nichts anderes so. Also man lernt nichts Neues über Höcke, aber er öffnet ihm natürlich die Tür, er baut ihm eine Bühne und bekommt dafür Bühnen. Also darum geht's letztendlich in diesem Podcast, um nicht mehr. Es geht also nicht um Mensch-Mensch, sondern es geht um Deal-Deal. Eine Hand wäscht die andere. Einer öffnet dem anderen die Tür und bekommt dafür für Umme eine große Reichweite und so weiter und so weiter. Und dann geht es darum, dass wir Höcke immer so auch als humorvollen Mann bekommen. Aber der hat so ein Humorverständnis von 1950. Ich will es nicht noch früher datieren. Da gibt es bestimmt auch Witze, die sind da aber nicht gefallen, wo es darum geht, na, sie riechen den Schwefel noch nicht hier, obwohl ich schon ein paar Minuten im Raum bin. Und es gibt immer wieder so Witz-Situationen. Und er sagt, dass hier Ben so wichtig sei im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen. Da haben wir sofort wieder das Systemmedien-Schelte. Weil hier könnte man mal einen Gedanken ausführen. Man wird nicht angegriffen, man wird nicht vorverurteilt. Man kann alles irgendwie entwickeln lassen. Und er begründet damit eben, eine Hand wäscht die andere, Lob und Notwendigkeit alternativer Medien und der Kritik an den Systemmedien. Und dann sagt er, als Mensch war er ein Mensch, der immer gerne zuhört, Höcke, und für andere Standpunkte sich interessiert, so ganz viel unterschiedliche Positionen haben möchte, im Kampf der Argumente und so weiter. Und er freut sich auf das Gespräch mit Ben, weil es könnte ja auch einen Gedanken von ihm geben, der ihn interessiert, und dann wird er reagieren. Und all das ist totaler Blödsinn. Also Höcke hört Ben nicht zu. Er redet fast permanent ohne Unterbrechung. Ab und zu gibt es ein paar Fragen. Die Fragen von Ben sind einfach Stichworte in einer Dramaturgie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das Ding ist nicht ungeskriptet gewesen, das ist hochgradig durchchoreografiert gewesen, auf die eine oder andere Art, aber er funktioniert nur als ein Stichwortgeber, falls Höcke vielleicht was vergessen hat oder einen anderen Übergang bekommen möchte und so weiter, um ein anderes Thema reinzubringen. Ja, und dann haben wir noch sozusagen, und das alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ja, dauert 8 Minuten. Und danach gibt es sozusagen nochmal über 4,5 Stunden Content. Und ihr habt eigentlich den ganzen Content in diesen Momenten enthalten. Also in den Rest. Und dann gehen die Mediengeschichten los. Und Mediengeschichten sind Geschichten, die sind zwischen Fakten und Fiktionen, gehen die hin und her. Ja, das ist so, man erzählt etwas, weil es sich gut macht, weil es auf sein Konto einzahlt, wenn man ein Buch verkauft hat, wenn man einer Partei angehört und so weiter. Einfach klassische Mediengeschichten, kennt ihr alle. So, die nicht komplett erfunden sind, aber eigentlich nur so strategisch zusammengebaut werden. Und das erfahren wir, und das mit startet Höcke sofort, dass er sagt, er, also kurz vor der Aufnahme, ja, war er mit dem Fahrrad. Er hat sich mal frei gemacht, er war mal unerkannt, er war mal allein, er war frei. Mit dem Fahrrad ist er zu seiner alten Schule nach Bad Soden-Ahlendorf gefahren. Und da war die Welt in Harmonie, da war das Leben gut, da war der Arbeitsplatz großartig und so weiter. Und dann berichtet er sofort ausgehend von diesem Moment. Damals hat er aber schon seismografisch die Verfallsgeschichte Deutschland, die Verfallsgeschichte der Bildung und so weiter gespürt. Und von dem aus Moment an setzt er, bevor er zur Verfallsgeschichte geht, die eben 98% des Podcasts sind Deutschlands Verfallsgeschichte und was er dagegen tut oder die AfD dagegen tut. So. Und er braucht aber diesen idyllischen Ort, wie Neofaschisten das brauchen. Früher war besser halt, ne? Und es gibt diesen einen idealisierten Ort, zu dem wir zurück müssen. Und das ist so, so low, dass er damit einsteigt. Also natürlich auch kurz vorher, klar, war ja kurz vorher dann in der Schule und hat sich eingestimmt auf Ben und also blödsinnig, ja, so allegorische Geschichte. Naja. Und dann erzählt er, er war Vertrauenslehrer. Und dann hacken die richtig lange drauf rum, wie geil das ist, dass er Vertrauenslehrer war. Und dann fragt Ben ihn, ja, sagen Sie mal, ja, wie wird man denn Vertrauenslehrer? Ja, geil. Dann sagt er, ja, ich bin gewählt worden. Das war ein basisdemokratischer Akt und so. Und soll natürlich das Misstrauen gegen Höcke aufgelöscht werden. Weil er sagt, Deutschland ist in der Krise der Vertrauen, des Vertrauens. Deutschland war eine Vertrauensgesellschaft. Und dann kamen die Migrantinnen. Dann ging alles schief irgendwie. Aber schon 2000 hat das begonnen. Und dann sind wir in eine Misstrauensgesellschaft gekommen. Höcke steht für Vertrauen, ja. Dann ist in der Sehnsucht nach der Vergangenheit. Nostalgie-Flavor. Und das ist total perfide gebaut. Und danach geht die ganze Welt einfach permanent unter. Und es begann so mit seiner Referendariatszeit, die 99 begonnen hat. Aber eigentlich ab 2000 war es einfach nur noch politisches Witzkabinett. Und dann sagte er, ja, ich habe irgendwie meine politische Ader, die mir in das Haus gelegt worden ist von meinen Eltern. Wie er sagte, im Elternhaus war Politik ein tägliches Geschäft, ja. Und der Vater war sehr politisch und so weiter. Er hat es verloren und dann ist er zur Philosophie gewechselt im Studium. Und dann hat er den Dingen auf den Grund gegangen. Und so banal war immer die Politik gegen die Philosophie, also die Politik in Deutschland. Und, und dann ging es darum halt hier so Vertrauen, Niedergang, er sozusagen, als der es gesehen hat, er ist Familienvater, er repolitisiert sich, er ist der Vertrauenslehrer, er ist der Schöpfer, er spricht davon, dass nichts schöner ist, und dann das Wort wirklich, das selbstgezeugte Leben auf den Armen zu halten, also Schöpfer tun, und dann immer wieder Verantwortung, Verantwortung, und dann kommt nach der Story ein harter Cut und die Werbung. Und die Werbung für Aktien kann jeder. Und die Frage ist, wie geht man mit Geld um? Mit Aktien gibt es einen Kompaktkurs, Anschluss an die Community, Live-Call. Und dann, vertrauen Sie mir Ihr Geld an, dann mache ich Geld. Also dieser Cut ist natürlich auch so mustergültig reingeschnitten. Es geht um Vertrauen, es geht um Vaterschaft, es geht um Vorbild sein und so weiter. Ey, und Ben hat einen Werbepartner, dem du das Geld anvertrauen kannst und dann macht er Big Money und es geht um, also ich glaube, ihr versteht das selbst und ihr müsst sehen, wie low das und wie konstruiert das und wie da nicht ungescriptet und so weiter das ist. Er redet von seiner Politisierungsphase und dann ab der Phase, sein Referendariat war zu Ende, man hatte zu wenig Kinder in der Region, in dem er zuerst Lehrer war, in Bad Soden-Allendorf, und dann kam er an eine Gesamtschule und dann hat er gesehen, das war seine politische Reerweckung, Migrationsproblem und demokratische Katastrophe. Und das war der Untergang des Bildungssystems. Und dann hat er gemerkt, das sind die Hauptthemen meiner Repolitisierung. Also er baut sich seine Biografie um seine politische Agenda. Schule, Migrationsproblem nennt er es, demografische Katastrophe, Bildungskatastrophe, bang, der Mann ist politisch geworden. Und dann sagt er, ja, dann gehen die Themen, dann schultern die Themen so. Er sagt, Gleichschaltung der Medien, Herrschaft der politischen Korrektness, Gefahr für den Staat, veränderte Erinnerungskultur. Wir brauchen eine positive Erinnerungskultur, wir brauchen einen positiven Patriotismus und all den Scheiß. Aber er erzählt alles in Monologen, in unendlichen Monologen. Er hat keine Belege für seine kruden These. Man könnte ihn an jeder Stelle widerlegen von dem, was er erzählt, was faktisch ist. Er nutzt die Biografisierung als Argumentationsstil und empirische Belege gibt es überhaupt für gar nichts und so weiter. Er haut an Remigration, multikulturelle Gesellschaft, Ethnonationalismus, Einwanderungspolitik als Mordkomplott, all das. Und Ben fragt nicht einmal nach. Ben geht nicht einmal rein. Er versucht nicht einmal, das kritisch zu problematisieren, Einspruch zu erheben, andere Fakten zu bringen und so weiter. Was macht aber Ben? Er ist geil in Herrenwitz. Höcke wird warm. Höcke zieht sein Sakko aus und dann sagt Ben so, sie können sich gerne entkleiden, soweit sie wollen, ich empfehle nur das Sakko. Und ich meine, ey, liebe Neofaschistinnen da draußen, das ist euer Fiebertraum. Letzte Höcke-Strip. Also ich meine, ey, wenn alles schon so affirmativ auf diese Position und all das einzahlt, dann muss natürlich der Herrenwitz noch retten. Und dann geht das ganze Zeug so weiter. Dann gibt es halt immer diese Mediengeschichten mit so Lie, Love, Smarties garniert. Ich möchte das gar nicht in die Tiefe weiterbringen, sondern ich möchte nur auf die letzte Mediengeschichte, damit möchte ich rausgehen, dann möchte ich zum Stil-, Farb- und Politikberater Marc Süß überleiten. Die letzte Mediengeschichte hat nochmal dieses ganze perfide Spiel mustergültig verdeutlicht. Bei Ben sind wir nämlich nicht auf den Menschenhöcke getroffen. Es gab keinen Menschenhöcke, sondern auf die Höcke-Mensch-Inszenierung. Nur hat diese Inszenierung gezeigt, den Menschen Höcke gibt es gar nicht. Björn Höcke ist durch und durch Ideologie. Die Person Höcke und der Politiker Höcke fallen untrennbar zusammen, ohne doppelten Boden, ohne Hinterbühne, ohne Urlaub von Ideologen und diesem Urlaub von dem Ideologen und Faschisten in ihm. Das Bensche Höcke-Experiment ist gescheitert. Die Idee von Höcke als Mensch wurde von Ben zu Grabe getragen, denn um abschließend Danger Dan zu zitieren, Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Nicht am Abend, nicht wenn alle Kameras und Mikrofone aus sind, nicht in den Ferien, nicht an Feiertagen, nicht im Parlament und auch nicht in der Natur. Und ich möchte euch damit, um das zu belegen, eine letzte Mediengeschichte präsentieren. Er sagt, also Ben gibt ihm ein Post-it. Morgen haben Sie Amnesie, jetzt schreiben Sie ein Ding drauf, dass Sie auf diesen, dass Sie am anderen Tag noch erinnern wollen, dass Ihnen das Allerwichtigste auf der Welt ist. Was würden Sie draufschreiben? Das macht er bei jedem ja? Was hat Höcke draufgeschrieben, Marc?
Ich habe es nicht gesehen. Tja, entweder ein mittlerweile verbotenen Slogan oder ein Vers der dritten Strophe oder sowas. Oder er hat einfach nur so ein Kreuz bei sich selbst gemacht. Er hat so einen eigenen Wahlzettel geschrieben.
You are dismissed, Mark. Da würde draufstehen, sagt Höcke, was mir mal eines meiner Kinder gesagt hatte, als ich sehr geknickt war. Und zwar war das Kind noch sehr klein und konnte noch nicht wirklich gut sprechen, hatte aber ein reines Herz, als es sagte, Papa, es ist gut für sein Land zu kämpfen. So. Und dieser Moment ist so bezeichnend, liebe Fugis, scrollt ans Ende vor, weil ihr seht, dann ist der einzige Moment der Wahrheit in diesem Podcast, sogar Benjamin Bernd, unser aller Ben unscripted, schaut Höcke an, Höcke schaut ihn voll provozierend an, der weiß so, du weißt, dass ich lüge, du weißt, dass ich mir was ausdenke. Aber du weißt auch, dass du die Schnauze halten musst, weil ich der Führer bin. Und also der Führer des Gesprächs natürlich, nicht, dass ihr mich falsch versteht, liebe Fugis. Weil er ja so viel erzählt und im Lied ist und so weiter. Also ne, bitte keine. Ja. Und Ben guckt ihn völlig entgeistert an. Also seht den Blick von Ben, ey, jetzt hast du drüber geschossen. Ey, das glaubt dir keiner, das ist zu viel. Was sagt er? Ja, das lassen wir dann so stehen. Vielen Dank, dass Sie da waren und so weiter. Marc, mein Lieber. Ja, du bist ja auch großer Höcke-Exeget. Sag mal, was hat deine Suche nach dem Menschen Höcke im Podcast denn so ergeben?
Markus, erstmal danke im Namen aller Fugis, die sich das jetzt nicht reinziehen müssen. Ich habe, wenn überhaupt, bei Höcke sowieso nichts gefunden. Das finde ich auch den stärksten Punkt, den du machst. Es gibt keinen Menschen Höcke. Das ist einfach nur wandelnde Ideologie. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und auch wirklich das, wo ich hoffe, dass wenn es einen Effekt gegen die AfD hat, dass das hier gesehen wird, dass das deutlich wird. Ich habe aber auch auf der Gegenseite, auf der anderen Seite des Tisches von Höcke nicht so viel Mensch gesehen, muss ich leider sagen. Benjamin, Bernd, ich würde ihn Bibi nennen, wenn wir Freunde sind, sind wir aber bestimmt nicht. Da ist halt nichts. Ne? Also es ist eine durchlässige Masse, keine erkennbare Gegenkraft, nicht mal ein Kräftchen, weder dramaturgisch noch politisch, geschweige denn journalistisch. Einfach eine große 4,5-stündige Bühne gebaut, die zur Normalisierung beiträgt, Authentizitätsversprechen rausposaunt, Opfererzählungen legitimiert. Absolute Vollkatastrophe, unscripted. Ich habe überlegt, was man jetzt macht. Also Reichweite einschränken bei den Klickzahlen bringt ja nicht viel. Ich habe mir einfach überlegt, ich schreibe eine Mail. So, jetzt, ich lese sie einfach mal vor, unabhängig, ob du die oder die Fugis jetzt hören wollen. Ich schreibe ja oft Tagebuch und so. Und ich dachte mir einfach, hey, weißt du, wir sind ja so unabhängige Loser ohne Werbepartner oder so. Unscripted ist natürlich voll von Sponsoren und Werbepartnern. Und ich dachte, ich schreibe einfach so einen Brief an die, so eine Betreffzeile wie ihre Werbung im Umfeld von Unscripted, Ungescriptet. Und da würde ich sowas schreiben wie, guten Tag, mir ist aufgefallen, dass ihre Marke im Umfeld des Podcasts Ungescriptet erscheint, beziehungsweise mit dem Format in Verbindung steht. Der jüngste Auftritt von Björn Höcke hat eine breite Debatte aufgelöst, weil in dem führenden rechtsextremen Politiker über mehrere Stunden eine weitgehend unkritische Bühne geboten wurde. Aus meiner Sicht entsteht dadurch eine problematische Normalisierung rechtsextremistischer Position. Ich möchte Sie daher fragen, ob Ihre Platzierung bekannt ist und ob Ihre Marke bewusst in diesem Umfeld erscheinen möchte. Ich freue mich über kurze Rückmeldung. Herzliche Grüße. Das ist jetzt einfach so mein...
Ja, hey, fair
meine
enough.
Prosa, so, keine Ahnung. Vielleicht wollt ihr ja auch ein Tagebuch schreiben oder irgendwie so ein bisschen... Das fände ich irgendwie so ein verbindendes kleines Ding, so, wo die Menschen fehlen, einfach Tagebuch schreiben.
Ja, einfach mal was hinschicken. Einfach mal was auf. Leute, füllt alle Fugis, füllt mal aus, ihr wollt Gast bei Ben sein. Ihr könnt 4,5, vielleicht 5 Stunden eure Story erzählen, ey. Eure außergewöhnliche Menschen-Story. Also, geil. Aber was mir aufgefallen ist, Marc, damit möchte ich auch überleiten zum nächsten Thema. Es gab nur auf einer Seite des Tisches Muskeln. Auf der Seite von Benjamin Bernd. Woo! Also von dem möchte ich nicht Kopfnuss kriegen. Aber er ist ja friedlich, ist ja diskursiv und aber eigentlich im Diskursiven auch passt. Aber ich will nicht zurückkommen. Also, wir reden über einen Mann mit Muskeln und wenig Hirn im zweiten Teil, über Felix Blume, a.k.a. Kollege. Und das machen nicht Marc und ich. Wir müssen uns gerade erstmal erholen. Wir müssen uns duschen. Wir müssen uns reinigen, auf allem Munddusche machen. Und lassen die wundervolle Maria Kanitz und den großartigen Lukas Gag, unsere Gastkolumnistinnen der Herzen, das Video und den Song zu Killuminati adressieren. Und wenn ihr das gehört habt, kann ich euch wieder einmal nur ihr Buch empfehlen, Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis, erschienen im Verbrecherverlag. Also lassen wir unsere kleinen LieblingsverbrecherInnen jetzt mal reden, oder Marc?
Auf jeden Fall.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, grüßt euch doch erstmal. Wenn ihr diese Folge hört, wird Felix Blume am 8. Mai ein neues Album herausgebracht haben. Verkündete er 2024 noch das Ende seiner Musikkarriere als Kollega, ist Alpha DNA nach dem Album K Kanzler Frührentner-Tape Volume 1 bereits das zweite, das er unter bürgerlichem Namen und angeblichem Weibschiff veröffentlicht. So viel kann man jetzt schon sagen. Es knüpft nahtlos an seinen Hang zu Verschwörungsnarrativen und seine Fixierung auf Muskeln und Männlichkeit an. Die Ästhetik ist noch roher, noch düsterer.
Warum ist das überhaupt eine Nachricht wert? Man denkt an all die Kontroversen und Skandale des Deutschrappers, an die Textzeile aus seinem Lied 0815, in dem er und Farid Bang Opfer der Shoah verhöhnen. Man denke an die antisemitischen Codes und Metaphern, verschwörungsideologischen Bezüge, die sein gesamtes Werk durchziehen, wie zum Beispiel das Geschwafel von einer neuen Weltordnung, einer ominösen mächtigen Elite, die für alles Übel auf der Welt verantwortlich gemacht wird, die da oben Rhetorik und.
Als einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands hat Felix Blume, alias Kollega, noch immer eine enorme Reichweite. Auf Instagram hat er 2,1 Millionen Follower. Auf Spotify wird er monatlich mehrere hunderttausend Mal gestreamt. Allein deshalb muss man sich mit dem Werk beschäftigen. Denn offenbar gibt es ein Publikum, das diese Musik hört, ihn feiert und dabei unwillentlich oder eben willentlich Teile seines Weltbildes übernimmt.
Was ist also von Alpha DNA zu erwarten? Auf der Tracklist finden sich Titel wie Staatsmann, Lichtgestalt, Totempfahl, Pluralis Majestatis und Killuminati. Die dazugehörige Promo ist ebenfalls vielversprechend, denn für 69,95 Euro gibt es die limitierte Alpha DNA Deluxe Box mit CD, dem Alpha Comic Überboss versus Baphomet und mein persönliches Highlight, das Alpha-DNA-Parfüm mit 20% Ölanteil. Ja, ihr habt richtig gehört, Felix Blume verkauft Parfüm, das Öl enthält. Oder zumindest angeblich. Ob es sich dabei um Olivenöl, Leinöl oder Schweröl handelt, geht aus der Produktbeschreibung allerdings nicht hervor.
Damit ihr es nicht müsst, haben wir uns die neue Single Killuminati samt dazugehörigem Musikvideo angehört. Es klingen die typischen in seinem Werk anzutreffenden antisemitischen Codes an, wie der Songtitel schon verrät. Illuminati dient in Verschwörungskreisen als Chiffre für eine angebliche jüdische Weltverschwörung. Die Kombination mit Kill deutet auf deren gewaltsame Beseitigung hin. Es folgen unter anderem Buzzwords wie Neue Weltordnung, Mark Zuckerberg wird als Reptiloid bezeichnet, Donald Trump als Marionette Israels. Dass in der Presse alles gelogen ist, darf natürlich auch nicht fehlen.
Wie so oft stilisiert er sich als Rebell im Kampf gegen die da oben, gegen eine übermächtige Elite, die mal mehr, mal weniger offen als jüdisch markiert wird. Doch am Ende sind es Allmachtsfantasien, die er hegt. Es geht ihm nicht um eine Gesellschaftskritik, sondern um eine autoritäre Überhöhung seines Selbst. Wer den großen Bizeps hat, ist Alpha. Auch das ist erstmal nichts Neues bei Kollega. Man denke nur an seine Selbststilisierung als Boss, sein Fitnessprogramm, Boss-Transformation oder seinen Ratgeber. Das ist Alpha, die 10 Boss-Gebote. Die Stilisierung als Boss ist allerdings untrennbar mit dem verschwörungsideologischen und ja, bisweilen antisemitischen Weltbild verknüpft.
In dem Video nimmt diese Mischung besonders radikale Züge an. Alles in Varusschlacht-Ästhetik, die nicht nur vor soldatischer Männlichkeit strotzt, sondern den guten Felix Blume endlich auf den Olymp des Retters Deutschlands hebt. Er rappt, Zitat, Aura wie ein Starkstrommagnet, in meinem Wahlprogramm steht jedermann, im Land muss aussehen wie ein Hardcore-Athlet. Der Alpha-Boss geht für, ja, für wen eigentlich, in die Schlacht und wird die Welt von bösen Mächten, also in seiner Lesart, von Juden befreien. Mit Schwert und purer Muskelkraft. Schaut man sich die Klicks und Kommentare an, scheint Blume an Popularität wenig eingebüßt zu haben. Zitat, solange es Menschen wie Kollega gibt, gibt es noch Hoffnung, schreibt etwa ein Nutzer.
Damit stellt sich die Frage, ob man überhaupt noch über Felix Blume, ehemals Kollega, reden sollte. Ja. Denn mit der Verbreitung seiner Ideologie oder vielmehr Ideologien ist er enorm erfolgreich, bis hin in rechte Kreise. Kollega wird nicht trotz, sondern wegen seiner antisemitischen Lines gefeiert. Und jetzt könnte man sagen, das muss sich ändern und ja, das muss es auch. Doch schaut man sich die Reaktion an, gibt es keine Hoffnung.
Ein fantastischer Beitrag. Ich kann euch sagen, Maria, Lukas, ich teile eure Hoffnungslosigkeit in dem Fall. Ich bin ja, das muss man vielleicht dazu sagen, ich bin ja bekennender und reueloser Stümper, wenn es um Deutschrap geht. Mich holen so recht unterkomplexe Beats und fantasielose Musik mit so einem genuschelten Text nicht besonders ab. Ich persönlich kann nur hinzufügen, wenn ich dann bessere deutsche Musik hören will, wäre ich eher bei Texten wie Ich und du, immer zu du und ich, Herz an Herz, Tag und Nacht. Ich bin für Blümchen statt Blume. Markus, was sagst du dazu? Du kennst dich viel besser aus mit Deutschrap. Du solltest dazu mehr sagen können.
Yo, 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 Furi. Hey, was geht, ey? Also, erstmal, Maria, Lukas, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mir die Idee gegeben habt für das Geburtstagsgeschenk für Marc dieses Jahr. Und zwar, du kriegst das Alpha DNA Deluxe Box und dafür sprühe ich dich an deinem Geburtstag, ist ja Dezember und kalt, mit dem Parfum ein auch. Yeah, also Marc öffnet gerade in Höcke-Manier sein Sakko, aber er zieht es glücklicherweise unhöckisch nicht aus. Also, und dieses Parfüm mit Öl, also das kriegst du mir geschenkt. Ich finde den Beitrag extrem wichtig, weil Felix Blume, a.k.a. Kollege, a.k.a. Ich spare mir Beleidigung, weil die kosten ja Geld und der Mann hat genug Geld, genug Follower und so weiter. Ein ganz großer Treiber des Antisemitismus und von antisemitischen Verschwörungserzählungen in Deutschland ist. Der Mann ist unglaublich einflussreich, hat einen unglaublich großen Impact auf allen Kanälen immer noch und das stellt für mich ein ernsthaftes Problem dar. Man kann natürlich immer sagen, ich bin eine Rolle, das ist Rollensprache und so weiter. Das hat ja Bushido früher gemacht, das machen ja die Gangster-Rapper immer. Das ist dann halt, wir wollen ja nur spielen. Ist ja alles nur ein Spiel, ist ja nicht real, aber ihr Image machen sie mit Realness. Und dieses Moment, nicht nur einer antisemitischen Erzählung, eines neuen antisemitischen Songs, sondern auch der symbolischen Morddrohungen an den Jüdinnen in Deutschland. Ich bin kein Freund von harten Justizeingreifen. Ich bin auch kein Freund von Zensur. Das haben wir x-mal besprochen. In dem Falle würde ich wirklich sagen, ist hier, auch wenn es im Rahmen der Kunst und so weiter ist, ein so unverblümter Blume-Aufruf halt zur Selbstjustiz, dass es mehr ist als künstlerische Freiheit. Es ist ein dezidierter Mordaufruf, es ist ein Gewaltaufruf. Das ist sozusagen der Zusammenhang hier, Muskeln, Moral, Vertrauen auf Gott, dann ist man unfickbar. Ja, also man braucht Muskeln, man braucht Moral und Vertrauen auf Gott natürlich, die höhere Instanz, aber den christlichen Gott, ne? Nicht den jüdischen Gott. Also das ist ja schon mal, geht ja schon mal gar nicht so, ja, auf Gott. Und dann ist man unfickbar und das ist sozusagen ein Schritt zu viel. Wo ich aber sagen muss, da kann man, ich habe kein Verständnis hier für Kunstfreiheit, ich habe kein Verständnis hier für Meinungsfreiheit, weil das ist sozusagen der eine Schritt mehr. Und dieses Spiel hat er ja in verschiedenen Formen schon durchgegangen. Er ist natürlich der Alpha-Mann, es gibt die Boss-Gesetze, die Alpha-Rules, aber hier bin ich raus. Das wäre eigentlich ein Grund, Anzeige zu erstatten.
Bin ich voll bei dir, Markus. Ja, um darauf kurz einzugehen, ich finde das auch, ich habe mich, wie gesagt, ja nicht besonders damit beschäftigt, jetzt über dieses Musikvideo, über dieses Thema, diesen Einstieg gefunden. Die beiden, Maria und Lukas, erwähnen ja auch kurz dieses unsagbare Video, dieser 300 Fanfiction Quatsch, da irgendwie, wo er oben ohne, wahrscheinlich in seinem eigenen öligen Parfum gebadet, die ganze Zeit auftritt. Und für mich vor allen Dingen, der das noch nicht so gut kennt, ich war auch wirklich geschockt, um dem eine ernste Note noch hinten raus mitzugeben, was da für Verschwörungsnarrative, Anti-Medien-Framing mit Fick die Presse und so weiter drinstehen, antisemitische Anschlussfähigkeit, die explizit, aber implizit in Codes verwendet wird, Gewaltfantasien gegen reale Personen, rassistische, ethnische Markierung und so weiter und diese Mythologisierung dann, und dieses Video ist ja auch eine ganz klare Anschlussfähigkeit an so völkisch-identitäre Bewegung. Also das Ganze finde ich so, so ekelhaft und aber auch so drüber, dass ich mich dir vollkommen anschließe. Vielleicht muss man nach heute noch viel, viel mehr Briefe schreiben. Ist ja eine Option vielleicht.
Ja, ja, Briefe schreiben ist immer sehr, sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen mal jetzt ein bisschen den Druck rausnehmen aus dem Fugengoldkessel der Woche und wir gehen mal ein bisschen so in die schönen, entspannten, mediterranen Kulissen und schauen mal, ob da alles locker ist, hang loose, Entspannung, Sonne, Negroni, was auch immer mag, nimm uns mit nach Italien.
Tja. In der Lagune ist die Hölle los, Markus, liebe Fugis.
Nein!
Es ist Biennale mal wieder. Ihr habt es vielleicht über die eine oder andere Meldung schon mitbekommen. Und ich überschreibe das Ganze mit der Biennale-Affäre 2026, weil da ist so viel los im beschaulichen, schönen Venedig. von der Russland-Teilnahme über zahlreiche Proteste, einen geschlossenen Jury-Rücktritt der Biennale, das gab es vorher auch noch nie, bis hin zur, wir nehmen heute Donnerstag, 7. Mai auf, gestrigen Pussy Riot-Protestaktion. Was da los ist und was das soll, das gucken wir uns jetzt genauer an.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Ja, Markus, es ist die große Folge der Frage, was Kunst kann, darf, soll, wem man eigentlich eine Bühne gibt. Und wir sind auch hier bei diesem Thema mittendrin. Für alle Fugis, die vielleicht nicht zu Kunst interessiert sind oder affin, was ist denn diese Biennale, von der alle immer sprechen? Ganz kurze Einordnung, das ist die Biennale Arte di Venezia, also die vielleicht wichtigste, auf jeden Fall eine der wichtigsten und auch symbolisch aufgeladensten Kunstausstellungen für zeitgenössische Kunst, die es weltweit gibt. Es wird oft auch als sogenannte Olympiade der Kunst bezeichnet. Das hat unter anderem damit zu tun, dass sie da in Länderpavillons auftreten, also diese Olympiade. Analogie zieht sich auch durch die Skandale durch, dass Künstler ihr Land in irgendeiner Form repräsentieren in diesen Pavillons und es auch Auszeichnungen gibt für diese Kunst. Die werden die Goldenen Löwen genannt. Das ist auch Teil von diesem Skandal gleich noch. Wichtig ist, glaube ich, dass es gibt so eine kuratierte, zentrale Ausstellung, die ist an verschiedenen Orten in Venedig sozusagen, die läuft jetzt seit dem 9. Mai, die läuft lange bis zum 22. November. Passenderweise trägt sie dieses Jahr den Titel In Minor Keys, also in Moll. Tonarten würde man das übersetzen. Und das ist auch ziemlich traurig. Das hat natürlich was zu tun auch mit der Kuratorin Koyu Kuo, die tatsächlich verstorben ist und das Team diese Arbeit auch weiterführt. Ja, das ist die Biennale dieses Jahr. Und was ist der Skandal? Was passiert da? Der Ausgangspunkt ist, dass Russland zurückkehrt nach einer Pause seit 2022. Russland war seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine in 2022, ich sag mal, faktisch abwesend von der Biennale. Das funktioniert so, dass du als Land dort ein Pavillon baust und dann Künstler aus deinem Land dorthin schickst. Das heißt, das wird nicht kuratiert wie andere Ausstellungen. Das wird nicht explizit Länder eingeladen, sondern du baust diesen Pavillon und damit hast du sozusagen einen Ausstellungsort dort und kannst Künstlerinnen und Künstler hinschicken. Das ist auch wichtig. Die Biennale betont, dass immer Russland wurde nicht eingeladen. Die haben durch den Bau des Pavillons sozusagen ein Recht dort, erfüllen die Voraussetzungen, um dort ausstellen zu können. Russland ist jetzt dieses Jahr wieder dabei. Das hat natürlich für Empörung gesorgt, unter anderem eben, deswegen habe ich das eingangs schon erwähnt, weil die Künstlerinnen und Künstler, die ein Land dort hinschickt, natürlich nicht nur nach künstlerischen Positionen ausgewählt werden, sondern explizit antreten, um ein Land als Künstlerinnen und Künstler zu vertreten. Das heißt auch die in gewisser Weise die Werte, das, wofür das Land gerade steht, und natürlich die Position sozusagen, die dieses Land vertreten. Das heißt, als Künstlerinnen und Künstler muss man da nicht hingehen, du wirst da nicht gezwungen, meistens denke ich mal, auf diesem Pavillon aufzutreten, sondern ja, du wirst dann von deinem Land dahin geschickt, um die zu repräsentieren. Das ist der Skandal, der hier stattfindet. Es ist auch so, dass die EU wegen dieser Russland-Teilnahme jetzt insgesamt 2 Millionen Euro Förderung an die Biennale abgezogen hat oder die Förderung irgendwie abzieht. Das ist Geld, was über die nächsten Jahre ausgeschüttet würde. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, das kann man dazu sagen, dass die Biennale für Skandale sorgt. Durch dieses Brennglas der Weltöffentlichkeit, wenn es um Kunst geht, passiert ja immer recht viel. Es ist dieses Jahr aber ein sehr deutlicher, großer Eklat, große Kritik sozusagen. Es gab in der italienischen Politik auch kritisierte Entscheidungen und Inspektionen und Prüfungen durch die Regierung. Und all das führte jetzt unter anderem dazu, ich habe es angekündigt, dass Pussy Riot und Femen eine Protestaktion an diesem russischen Pavillon gemacht haben und ich glaube auch weiterhin noch machen. Das hat für sehr, sehr viel Publicity gesorgt, habt ihr vielleicht gesehen in der Presse, wie immer, mit Musik, mit Bengalo-Fackeln und Rauch und ihren pinkfarbenen Sturmmasken haben sie da, wie so oft, ihren, finde ich, sehr mutigen, sehr selbst aufopfernden Kampf auch gegen das Regime in Russland weitergeführt, sehr, sehr laut. Das ist ein Teil und der letzte Teil, der zu diesem Puzzle noch fehlt, ist natürlich, dass die Jury zurückgetreten ist. Und da zur Einordnung, warum erst jetzt sozusagen, weil eben, ich habe es eingangs erwähnt, Du hast ein Pavillon da gebaut, das heißt, du kannst als Land dort Künstlerinnen und Künstler hinschicken. Die Jury selbst ist nach Eröffnung der Biennale dafür verantwortlich, den sogenannten goldenen Löwen zu verteilen. Das heißt, die schauen sich die Kunst an, die beurteilen die nach verschiedenen Kriterien und verleihen diesen Preis. Und dem hat sich die Jury verweigert und ist, ich glaube, erstmalig wirklich geschlossen auch zurückgetreten, was ein sehr, sehr deutliches Zeichen, glaube ich, für alle Teilnehmenden, auch die Biennale selbst ist. Genau, das ist sozusagen der Skandal, das Große, was hier passiert. Eine Tradition für Skandale, auch in der Kunst natürlich, aber dieses Jahr besonders laut. Und ich finde die Haltung, die man dazu einnehmen kann, natürlich vielschichtig. Du hast es, das passt so gut irgendwie. Wir sprechen über Musik, über Musikvideos, über Podcast-Interview, die Verantwortung auch von Leuten, die veranstalten, die einladen, die Bühnen bieten, die vielleicht auch nicht kritisch nachfragen oder so. Und das lässt sich auf andere Art natürlich auch hier als Folie auflegen. Ich finde die Biennale nach wie vor extrem wichtig. Die ist ein totaler Fokuspunkt, international, global eigentlich, wenn es um Gegenwartskunst geht. Ich finde, gleichzeitig ist dieser Fokus natürlich auch Teil der Herausforderung oder des Problems im Kunstmarkt. Es ist extrem aufgeladen. Es ist symbolisch so mächtig, alles, was dort passiert. Es ist von der Ökonomie natürlich auch extrem zugespitzt, was in der Kunstwelt gerade passiert. Ähnlich wie in der Gesellschaft eine Riesenschere zwischen Abermillionen für bestimmte Künstler und Kunstwerke, einem klaffenden Loch und dann fehlenden Förderungen für Nachwuchskünstlerinnen und Leute, die nicht zu Blue-Chip-Kunst gehören sozusagen. Und die Frage ist dann eben, wo rutscht, ich finde, explizit in dieser Situation der Biennale, wo so geopolitische Haltungen und gesellschaftliche Themen auf die Kunst projiziert werden, wo rutscht denn Kunst in so eine Funktion von einer PR-Kulisse ab oder gar einem moralischen Tribunal oder so? Was finde ich auf der Biennale ja eigentlich überhaupt nicht so gedacht ist. Das passiert durch diese Öffentlichkeit und durch diese teilweise auch staatsnahe Sichtbarkeit. Es gibt dann Situationen, klar kannst du sagen, es ist eine Dialogfläche. Kunst ist immer ein Dialog, Kunstausstellungen sind auch ein Dialog, aber für mich persönlich, das wäre meine Haltung dazu, gibt es einen Moment der Öffentlichkeit, der Prominenz, der Zuspitzung auch, wo Dialog zur Normalisierung führt. Das ist im Grunde der Punkt, den wir auch gerade bei Bens Podcast besprochen haben. Ich finde, der gilt teilweise auch für die Biennale. Deswegen finde ich es total integer, von der Jury geschlossen zurückzutreten. Und das hat für mich hier nichts mit Zensur zu tun, sondern das ist, die Biennale ist ja jetzt kein neutraler Garten irgendwo in Venedig, sondern das ist gerade das Brennglas, die Institution, die vor allen Dingen auch legitimiert, was an Kunst gerade diese Aufmerksamkeit und diese Bühne bekommt. Und deswegen ist es hier keine Neutralität, sondern ganz klar eine Entscheidung, die ich unterstütze. Ich glaube, als Besuchender kann man sich das trotzdem anschauen, auch weil Protestaktionen dort stattfinden und stattfinden dürfen. Und das ist ein total spannendes Ding. Ich bin gespannt, was bis November noch passiert. Das ist bestimmt nicht das Letzte, was wir aus Venedig da gerade gehört haben. Was mich total interessieren würde, Markus, aus deiner Perspektive, anderthalb Fragen würde ich fast sagen. Wir haben ja jetzt schon über Dialog gesprochen, Kunst als Dialog ist ja in so einem Setting jetzt wirklich mal eine reale Praxis oder eben ist das eine Institution, um Konflikte zu entpolitisieren? Das ist, glaube ich, die große Frage gerade. Können diese Konflikte entpolitisiert auf einer Kunstbühne hier stattfinden oder darf man das nicht trennen? Und anschließend daran die Frage, was schätzt du das denn ein, warum eskaliert denn das gerade immer in so Kunstereignissen, also so aufgeladene Sachen, die sich teilweise gesellschaftlich, politisch noch nicht ganz entladen können, entladen sich natürlich massiv dann an Kultur- und Kunstereignissen. Wie siehst du das? Wie hast du auf die Biennale geguckt?
Also das ist auf jeden Fall, Kunst, Kultur sind Stellvertreterkämpfe und Stellvertreter-Schauplätze für Kämpfe, für politische Kämpfe, für ideologische Kämpfe und andere. Das heißt, du fichtest im gerahmten, im kontextualisierten, im sicheren, kämpfst du etwas aus, was die Weltgeschichte oder die Weltlage bestimmt und willst dann einen Kommentar abgeben, der aber nicht wie eine Bombe ist, zerstört. Also aber natürlich unglaubliches Zerstörungspotenzial in sich trägt. Und das ist die große Gefahr, dass Kunst und Kultur immer mehr zu diesen Nebenschauplätzen, Stellvertreterschauplätzen von politischen Krisen, Konflikten und Kriegen werden, von Auseinandersetzungen zwischen Staaten werden, zwischen Religionsgemeinschaften werden, die unsere Gesellschaft bestimmen oder irritieren. Und dass Kunst und Kultur natürlich immer auch ein Seismograf unserer Zeit sind, ein Stichwortgeber, innovativ sind im Sinne von auch vielleicht Entwicklungen vorwegzunehmen, in so eine tiefen Architektur der Wirklichkeit vorzustoßen, andere Perspektiven anzubieten. Aber dafür brauchen sie halt Freiheit. Radikale Freiheit. Solange sie nicht wie bei Felix Blume, a.k.a. Kollege, a.k.a. ich spare mir die Beleidigung, bewusst Rechtsbruch begehen. Also wo die Kunst genutzt wird, um eine politische Haltung und auch einen Gewaltaufruf mit der Freiheit der Kunst irgendwie salonfähig zu machen, zu normalisieren. Oder die rechtsextremen neofaschistischen Positionen von Björn Höcke reinzuwaschen oder zu normalisieren in so einem Podcast von Ben. Also das finde ich hochgradig problematisch. Also Kunstkultur müssen frei sein und frei bleiben und müssen sich ihre Politisierung, ihre ideologische, ihre religiöse, ihre moralische, ihre, aber auch ja, ihre säkulare, ihre dämonische und so weiter Haltung, das muss der Kunst obliegen, der Kultur obliegen, den Schaffenden überlegen, was sie darstellen wollen und wie sie das darstellen wollen. Und genau diese Situation, also ein sehr gutes, ausgesuchtes Beispiel, ist halt die Kipp-Position, die zeigt, wohin gerade der Geist der Zeit geht. Und dann kommt jemand wie WW in Germanien und sagt dann, hey, Buchhandlung, linksextremer Verdachtsfall, kriegt keinen Preis, wir kontrollieren das, Verfassungsschutz, hallo, hallo, dass wir diese Zustände annehmen. Und das ist ein sehr, sehr ungutes Gemenge. Es ist ein Spiegel unserer Zeit, aber zeigt, dass unsere Zeit ziemlich am Arsch ist.
Keine optimistische, aber doch eine vielleicht zutreffende Prognose, mein Lieber. Gibt es denn zu guter Letzt irgendwelche Fiktionen, Markus, in die wir uns flüchten können? Ich weiß nicht, irgendwie überm Teich drüber in Hollywood, gibt es da irgendwie geile, gute Nachrichten für uns?
Computer sagt nein. KI verändert das Kino grundlegend. Was bisher als technisch Machbares gilt, wird künftig als künstlerische Frage diskutiert. Für KI-generierte SchauspielerInnen dürfen keine Oscars vergeben werden, so das neue Regelwerk der Filmakademie, die sich um die Ersetzung des Menschen auf der Leinwand sorgt. Doch was machbar ist, wird auch ausprobiert werden, beziehungsweise wird ausprobiert. Wenn digitale Doubles die Bühne betreten, droht die Glaubwürdigkeitskrise. Kann eine Maschine den Zauber menschlicher Performances vollständig ersetzen? Die Lösung kann nicht nur in Regulierung liegen, sondern in einer neuen Kunst, die Menschlichkeit und Maschine zueinander in Beziehung setzt. Am Ende hängt alles davon ab, wie glaubwürdig und berührend das gemeinschaftliche Erleben bleibt. Aktuell wird aber erstmal der Abwehrkampf des Menschen gegen seine KI-Imitation eingeläutet.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Ja, liebe Fugis, KI und Film, das ist jetzt schon ein Thema, das uns schon viele Jahre begleitet. KI spielt eine große Rolle in der Post-Production, wenn es um Optimierung, Kreation und Kostenersparnis geht. KI wird eingesetzt zur Bildbearbeitung, Bildverbesserung, zur Entfernung unerwünschter Objekte und Personen, zu Animationen und Spezialeffekten für Hintergründe und Szenarien. Es gibt schon die Erstellung digitaler Schauspieler bei Rogue One, A Star Wars Story 2016 wurde eine digitale Version des gerade verstorbenen Schauspielers, oder des 94, Entschuldigung, nicht gerade, sondern 94 verstorbenen Schauspielers Peter Cushing eingeführt. Es gibt den Fotorealismus bei Lion King 2019, also fotorealistische Animationen von Tieren. Es gibt aber auch die Alterungsmethoden, so Aging-Technologien bei The Irishman. Das sind also diese Re-Aging-Technologien gibt es etwa von Industrial Light and Magic. Also das haben wir schon. Wir haben KI ganz groß im Einsatz in Hollywood, im Drehbuch, in der Story-Entwicklung. Das heißt, in die Programme werden Datenbanken und Drehbücher hineingegeben von erfolgreichen Filmen und auf dieser Grundlage der Kenntnis des Auslesens von erfolgreichen Stoffen, erfolgreichen Drehbüchern sollen neue Drehbücher, neue Geschichten, neue Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Also ob ihr jetzt Edra Max nehmt, Writer Duet oder Studio Binder, all das gibt's Tools im Netz, die ihr finden werdet. Naja, und da sind wir bei den digitalen Doubles, die wir haben, dass Schauspielerinnen Zukunft, das ist die Bedrohung, immer mehr durch Avatare ersetzt werden. Das heißt, Filmfiguren sind nicht selten hybride Wesen, jetzt schon, die ihre Existenz zum einen der Darstellung durch einen Schauspieler, eine Schauspielerin verdanken, zum anderen der fantasievollen Ausgestaltung durch ein Digital Effects Team, ja. Und diese digitalen Doubles, das wird so gemacht, die Schauspielerin geht ins Studio, Aufnahmen von Bewegungen, Posen, Gesichtseindrücken, Körperbewegung, ja. Einzelbilder werden zu einer digitalen, dreidimensionalen Figur zusammengesetzt. Und so hat man eben diese digitalen Zwillinge, zum Beispiel bei Stuntmen and Women, aber auch bei realen Schauspielern, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, auch verstorbenen Schauspielern, wie etwa Peter Cushing. Es gibt da noch Analyse, digitale KI-Analysen von Mimik, Gestik etc. Aber all das ist sozusagen im Endeffekt dann noch ein Thema des Renderings, und so sind diese digitalen Doubles eigentlich Render-People, wenn ihr so wollt. All das ist Gegenwart, all das ist nicht Zukunft. Aber jetzt gerade in Hollywood nochmal der Deep Dive darauf, dass das Publikum immer mehr mit hybriden Schauspielerinnen bis hin zu ganzen digitalen Doubles konfrontiert wird. Und dann ist die Frage, wie sehr können sich reale Menschen mit hybriden Filmwesen bis hin zu KI-Filmwesen identifizieren? Ja, und es schwächt natürlich immer auch die Position der Schauspielerin, der Darstellerin gegenüber den Produktionsfirmen, wenn die mehr Kohle haben wollen, sagen die, dann machen wir halt ein digitales Double von dir oder nehmen ein anderes digitales Double, ist uns doch völlig egal. Und das Verhältnis von Macht und Ohnmacht kippt natürlich zugunsten der Studios, der KI-Entwicklerinnen und so weiter. Die aktuelle Diskussion spielt darauf an, dass die Filmakademie gesagt hat, es gibt keine Oscars für Schauspielerinnen, Darstellerinnen und Drehbücher, die KI generiert sind. Und man nahm den Einsatz des ersten voll digitalen Doppelgängers ohne menschliches Vorbild zum Anlass, nämlich die KI Person Tilly Norwood, sitzt seit 2025, eine komplett KI-generierte Figur, die jetzt als Schauspielerin angeboten wird, eine eigene Agency hat und so weiter. Und ganz aktuell der Fall auch natürlich von Val Kilmer, der mittels KI wiederbelebt worden ist, natürlich für den Film As Deep As The Grave. Bei den Dreharbeiten ist er krank geworden und verstorben, und die Familie von ihm hat zugesagt, ja, das ist in Ordnung, nehmt digitales Double von ihm, damit der Film zu Ende gebracht wird. Sein letzter Film ist Und das Thema bei Tilly Norwood ist, es gibt Riesenproteste. Sie ist von Aline van der Velden und ihrer Produktionsfirma Particle 6 produziert worden. Und nun ist die Gewerkschaft der Schauspieler in Hollywood, die gegen dieses sogenannte KI-Manneke Sturm läuft. Ja, es geht hier um Fragen des Urheberrechts natürlich, um die Rolle der Authentizität vor der Kamera, um Kosteneffizienzvorteile durch den Einsatz von KI. Es geht um traditionelle Methoden der Bildbearbeitung, das technische Erzeugen von Illusionen, die Frage, was echt wirkt, und die größte Gefahr einfach für dieses Glaubwürdigkeitsfeeling und die Angst vor dem Verlust des Glaubwürdigkeitsfeelings, das ist eben eine, ja, ein Ergebnis der Auseinandersetzung mit KI. Und früher war es so, es gab diese CGI-Sachen, die Spezialeffekte und so weiter. Das haben wir schon alles. Wenn wir auch alleine schon 95 die Maske mit Jim Carrey, der kriegt natürlich den Oscar auch für die Kategorie Spezialeffekte nominiert war. Und diese Technik des Face Exchanges, den wir haben, ja. Also bei, das sieht man dann bei Carrie, das sieht man aber auch Nicola Portman und so weiter, bei anderen Schauspielerinnen und all das, Philip Seymour Hoffman, Audrey Hepburn, also nur was passiert, wenn jetzt Heath Ledger wiederkommt und dann Batman spielt und dann eine ganz neue Filmserie mit Heath Ledger als also KI Heath Ledger als Batman. Und davor hat man eben Angst. Und die Kernthese ist, dass das Kino nicht nur KI als Werkzeug nutzen soll, sondern als potenzielles Substitut für menschliche Leistung. Das wird einen riesen Impact haben. Die Regeldiskussion der Akademie zielt auf eine Glaubwürdigkeitsfrage ab. Wie viel Echtsein lässt sich durch Technologie ersetzen, ohne die Grundlage der Kunst, also Authentizität und menschliche Perspektive, zu zerstören? Kritisch ist, dass die Debatte oft ökonomisch gefärbt ist. KI wird vor allem immer als Kosten- und Gewinnfaktor bewertet. Gleichzeitig wird übersehen, dass KI auch neue Formen von Kreativität ermöglichen kann, die über das Nachahmen menschlicher Darsteller hinausgehen kann. Und die Herausforderung für mich besteht einfach darin, in der Abwägung hier, wie kriegen wir Publikumserlebnis, KünstlerInnenwürde und wirtschaftliche Vernunft zusammen in unseren Zeiten, um weiterhin Bewegtbild, wie wir es gewohnt sind, genießen und konsumieren zu können. Wir müssen über Regulierung nachdenken, also klar definierte Standards, wann KI-Doubles oder KI-generierte Inhalte zulässig sind, wie sie ausgewiesen werden. Es geht um Urheber- und Arbeitsrechtsfragen. Es geht um die Arbeitsmarktveränderung, ethisches Management in dem Kontext auch, Publikumserwartung. Also was will das Publikum wirklich sehen? So in dem Sinne. Und um Ästhetik und Erzählform. Also ist das immer mehr KI-Werden von Film ein Beitrag zu einer Filmkunst der Gegenwart und der Zukunft oder ist es desillusionszerstörend? Frag, was mich interessiert wäre, wie würdest du denn eine faire Balance, du bist ja Künstler, zwischen künstlerischer Authentizität und wirtschaftlicher Effizienz bei KI-Doubles im Film beschreiben? Was wäre für dich so ein Idealbild? Was wären gute Ansätze aus einer gestalterischen und ökonomischen Perspektive? Weil du bist ja auch Ökonom. Du hast eine Produktionsfirma, die du leitest. Also von daher kommt ja beides bei dir zusammen. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Danke, dass du das Thema mitgebracht hast. Ich finde es super interessant. Ich finde eben, dass es, um kurz auszuholen, du hast es gesagt, na, es ist eben eine Frage, wie der Film jetzt damit umgeht. Ich finde, wenn wir auf KI als großes Thema schauen, was ja viele, viele, viele Bereiche, nicht nur kreatives Arbeiten oder gar nur Hollywood betrifft, ist es eben wie so oft ein viel größeres Thema, nämlich diese Tech. Firmen, was sie sich an Ressourcen nehmen, was sie sich an gesellschaftlichem Einfluss, an politischer Macht und Veränderung eigentlich nehmen. Es ist traurig, dass es immer an den Kreativschaffenden und am Publikum liegt. Ich finde das gut, dass wir das machen. Das muss man machen. Ich muss immer an Dänemark denken, die einfach gerade daran arbeiten, dass jede Dänin und jeder Däne das Copyright sozusagen an seinem Gesicht, seiner Stimme und allem anderen an sich als Mensch hat sozusagen. Das ist eine ganz klare, super einfache Regelung, wo die Politik reagiert auf das, was gerade durch KI und Deepfakes irgendwie möglich ist und irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit sofort gemacht wird. Die Meldung ist auch schon aus dem letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob die schon eine Kraft ist, aber ich erinnere mich dran, dass die verhältnismäßig sehr schnell darauf reagiert haben. Und wenn ich das jetzt vergleiche, wenn du fragst, wie ist der Umgang damit? Für mich ist das so ein bisschen ähnlich wie mit dem autonomen Fahren, über das wir gerade sprechen. Es gibt wahnsinnig viele kleine Bestandteile, die schon seit Jahren passieren. Es gibt Spurhalteassistenz, es gibt Vibrationsalarme-Dings, wenn im Lenkrad, wenn sie denken, du schläfst ein, es gibt Rückfahr und so weiter. Also es gibt kleine Teile von einer Automatisierung, die schon über Jahre da sind und trotzdem fährst du natürlich und du bist verantwortlich und du bist Versicherungsnehmer und für dein Fahrstil und so weiter verantwortlich. Und dann kommt aber alles zusammen, plus X natürlich, aber dann wird es autonom. Und dann sind die Bestandteile vielleicht gleich, aber durch diese Kombination und diesen einen Schritt mehr wird es, finde ich, zu was komplett anderem. Klar hast du immer noch einen Blechkasten, in dem du drin sitzt und der fährt irgendwo hin, aber diese Grundlage ändert sich durch die Zusammenstellung und ich finde, in der gleichen radikalen Neubetrachtung muss man auch das schauen. Klar kann ich in Photoshop Sachen rausretuschieren und so, aber es ist eine grundlegend andere Sache, wenn du all diese kleinen Bestandteile plötzlich zusammenfügst und zum Beispiel autonome Filme machen kannst, sagen wir es mal so, autonom filmen sozusagen, wo Autorenschaft und Performance und finde ich immer relevant aus Perspektive des Publikums, der Betrachtenden natürlich sich grundlegend was verändert. Beim Auto ist immer die Frage, ja was, wenn das autonome Fahrzeug jemanden überfährt? Ja, was, wenn dich der KI-Film aber eben zum Weinen bringt oder eben nicht? Wer ist denn dann verantwortlich und wie funktioniert das denn dann? Und welche Interessen stehen vor allen Dingen dahinter? Das ist natürlich eine vermeintlich harmlosere Diskussion, weil niemand körperlich zu Schaden kommt. Aber in der kulturellen Dimension, glaube ich, oder gesellschaftlichen Relevanz, die Kunst und Kultur einnimmt, auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich finde, aus Creator-Perspektive sozusagen, kannst du dich ganz klar dafür entscheiden, welchen Grad der Automation du zulässt. Ich finde es ein super Sparringspartner. Ich bin überhaupt nicht technologiefeindlich. Ich lasse KI immer nur den ganzen Scheiß machen, den ich nicht machen will. Und auf gar keinen Fall das, was Spaß macht, nämlich kreative Arbeit. Das ist so eine Faustregel, finde ich. Das ist ja irgendwie für mich klar. Und als Publikum können wir einfach sagen, ich weiß, dass viele Animationsserien auch für Erwachsene und Disney-Erwachsenen-Fans sehr, sehr über Nostalgie, über heile Weltfantasien und so gerade im Kommen sind und so. Aber das ist natürlich ein, da sind wir wieder bei diesen schrittweisen Vollautomation, immer die Frage, was wir als Publikum auch akzeptieren. Und deswegen glaube ich, obliegt es jedem Kreativen und vor allem dem ganzen Publikum zu sagen, bis dahin und dann möchte ich aber auf bestimmte Gedanken, ethische Überlegungen und auch Produktionszusammenhänge achten. Das machen wir sogar beim Schokolade kaufen oder irgend so was ganz Trivialem, können wir das machen. Bei Frühstücksei kaufen, da können wir das ja auch bei einem Multimilliarden-Dollar Industrie wie der Unterhaltungs- oder Kunst- und Kulturindustrie erst recht machen. Und deswegen, ich glaube, so eine Art Kennzeichnungsregel oder Pflicht wäre schon mal ein guter Start. So wie es FSK-Filme gibt, wo ich sage, FSK 18 ist mir vielleicht ein bisschen hardcore, ich gucke nur den Film ab 16 oder eben andersrum, könnte man auch so eine Art Automatisierungsgrad oder sowas transparent machen, wo dann eben klar ist, ja okay, damit verdient jetzt wirklich nur noch die KI und die Firma dahinter oder hier gibt es einen Produktionszusammenhang, der bestimmte Strukturen fördert oder eben auch bestimmte Gedanken noch in die Welt trägt. Ansonsten habe ich da leider auch keine produktiven Vorschläge dafür, daran arbeite ich auch gerade.
Das ist sehr, sehr gut. Aber ich glaube, dass der Möglichkeitsraum der kreativen Kollaboration ein Feld ist, das die nächsten Jahre gerade im künstlerischen Bereich bestimmen wird. Worauf man achten muss und was man sehen muss, ob man überhaupt die Chance hat, dass darauf einzuwirken ist, ob nicht einfach die ökonomischen Aspekte überhand gewinnen und sagen, hey, wir sparen uns so viele Kosten, die Leute sind mit allem zufrieden, hören ja auch KI-Musik und so, die gewöhnen sich dran und die paar Filmfreaks, für die gibt's noch so DVDs, Blu-rays, so, ne, noch ein paar Player sind noch auf dem Markt, ja. Und der Rest ist uns dann auch egal, so. Da gibt's ja noch den ganzen Stock, also mit den alten Serien und Filmen, also dann ist halt der neue Film nur noch was für Digital Natives und fertig aus. Fertig aus, das ist ein gutes Stichwort. Liebe Fugis, meine Güte, heute sind wir ja mal knapp 70 Minuten laufen wir. Das lag aber nur an dem Wunsch von Marc, dass ich Ben Unscripted mir mal anhöre und sehe und glaub mir, ich habe das tatsächlich zweimal gemacht. Also ich habe über neun Stunden meines Lebens in die Sache Fugengold gepackt. Liebe Fugis, aber nehmt es positiv, ihr könnt es in zwei Teilen hören heute, weil nächste Woche findet ja kein Podcast statt. Marc ist auf Frankreich, Reise, schnabuliert sich und genießt sich durch Frankreich, wird sich entspannen. Ich werde natürlich weiter hart für euch arbeiten und wir hören uns am 23. Mai wieder, auf jeden Fall mit vier frischen Themen. Und ja, der Schmarotzer, ne, hat die letzten Worte. Marc, was gibst du den Fugis mit für zwei Wochen?
Je suis Fugi.
Er meint, liebe Fugis, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.